Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Der CC2 Motorabend ist wieder da mit hochinteressanten Themen, so glauben wir wenigstens. Das erste Thema ist sowas für Weihnachten.
Das erste Thema ist, dass ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch begrüße von meiner Seite.
Hatte ich gar nicht dran gedacht.
Und dass ich Ihnen einen schönen Abend wünsche, wenn Sie es abends hören, einen schönen Morgen, wenn Sie es morgens hören. Und einen schönen Tag, wenn Sie es in der restlichen Zeit hören.
Und nachts? Schöne Nacht.
Nachts wird geschlafen, Herr Back.
Ach so, naja. Heinz Schmitz ist schon wieder bei uns im Studio.
Gott sei Dank.
Und er hat ein Thema mitgebracht, was so für Weihnachten...
Und er hat viele Fans bei den Zuhörern, muss man auch mal sagen.
Ja, und ja, er erzählt ja auch sinnvolle Sachen. So, digitale Fotos archivieren, Bindestrich, aber richtig.
Ja, und nach dem Beitrag werden Sie mich alle für einen Bürokraten halten.
Warum?
Weil das sehr sperrig wird hinterher.
Ja, die Sache mit Archivieren, die hat ja auch eine Geschichte. Also,
ja.
Das hat ja viel mit unserer Kultur zu tun. Es gab ja lange Zeit gar keine Möglichkeit, außer mündlichen Überlieferungen irgendwelche Informationen weiterzugeben. Und Bilder war ja auch nicht so einfach. Man kennt da Höhlenzeichnungen, irgendwelche Sachen.
Mhm. Und die haben sich aber gut gehalten.
Die sind einige tausend Jahre. Das heißt also, wenn man sich das mal überlegt, Steintafeln, da wurde etwas eingemeißelt und wir haben ja heute noch den Begriff, das ist wie in Stein gemeißelt und das hat ja auch seinen Sinn.
Ja.
Selbst Papier auf der Feste Ehrenbreitstein in Koblenz, da ist ja das Archiv, da werden ja diese ganzen alten Sachen da ja repariert, restauriert und gewartet in speziell klimatisierten Räumen, gelagert und so. Also ist schon interessant, wenn man da mal reinschaut. Und dennoch, Papier hält also nicht einen Bruchteil von der Zahl, die diese in Stein gemeißelten Sachen haben. Du hast das mal aufgeschrieben, Heinz. Man spricht da bei säurefreiem Papier von mehreren hundert Jahren und das säurehaltige, unser Normalpapier, von 70 bis 100 Jahren.
Ja, können noch weniger sein. Ich weiß also von einem Zeichenbüro, das nach 25 Jahren Aktenschrank aufgemacht hat und den fielen die Zeichnungen als Staub entgegen.
Ja. Und die konnte man nicht mehr zusammensetzen.
Und ich glaube, schwierig.
Der Papyrus so von den alten Ägyptern und so, der musste auch gelagert worden sein in bestimmten Situationen, sonst hat sich doch
die nichts gehalten. Die müssen trocken, sonst kommt Schimmel rein und dann geht's kaputt.
Also wenn man so an Kunststoffe denkt, in irgendeiner Art und Weise, die alle so um die 100 Jahre herum halten, teilweise diesen PET-Kram da bis zu 1000 Jahre vermutet man. Das sind alles Zahlen. Aber jetzt gehen wir doch mal auf unsere EDV-Geschichte hin.
Man muss dazu noch eins sagen, die Datendichte bei den Steintafeln ist ja nicht sehr hoch. Da hat man so ein paar Byte pro Quadratzentimeter. Wenn wir das heute machen wollten mit den Datenmengen, die wir erzeugen, so viel Stein haben wir gar nicht. Also müssen wir auf neue Datenträger und das machen wir digital.
Jetzt verstehe ich das, was er am Anfang mit Bürokrat meint.
Also ein Terabyte auf Stein ist eine Menge Zeugs.
Das sind ein paar LKW voll.
Deine Musiksammlung auf Stein, in Stein gemeißelt. Und die Abspielgeräte.
Das Abspielgerät dafür, das möchte ich gerne mal sehen.
CD-ROMs halten 5 bis 10 Jahre?
Ja, davon geht man aus. Man hat auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht, dass die schon nach kurzer Zeit kaputt gehen, wenn sie keine Qualität haben. Diese goldbeschichteten sollen angeblich 100 Jahre halten.
Wer hat Erfahrung damit?
Ich kenne keinen, der so lange schon CDs gebrannt hat. Es gibt auch mittlerweile Untersuchungen, die sagen, nee, das ist Quatsch, die halten nicht so lange. Bei den Rewritables oder DVD-ROM und sowas gibt man gar keine Sachen an. Bei DVD-REM vermutet man 30 Jahre. Also nicht sonderlich. Eine gepresste CD unter Umständen 50 bis 80 Jahre geht man von außen. DVD vermutet man, muss man die Formulierung gucken, man vermutet 100 Jahre.
Gut. Ist ja alles Käse. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren haben wir da schon die ersten Probleme gehabt bei CDs, und da wuchsen innen drin Pilze.
Und haben die Silberschicht abgelöst.
Haben die aufgefressen, haben gesagt, das schmeckt aber gut und damit waren die Daten gleich mit weg. Also das, was wir heute haben.
Das ist Datenhunger mal ganz anders.
Ja. Wie sieht es denn magnetisch aus mit Bändern? Halten die ewig?
Nö, 5 bis 10 Jahre. Grob gesagt.
Die Bänder, da kann ich als alter WDR-Mann schon sagen, der WDR arbeitet ja auch mit Bändern, mit Daten drauf. Mhm. dass da man vergessen hatte Ekel Alfred, hatte man vergessen, frühzeitig zu reorganisieren.
Zu migrieren, ja.
Ja? Mhm. Und da kam der nachher aus dem Archiv raus und war ganz hell, ganz blass. Mhm. Und es gibt so ein paar Folgen, wenn Sie das sehen, dann vielleicht im Fernsehen, wenn
die wiederholt werden. Diese Magnetbänder, die liegen ja aufeinander. Und ja? Da gibt es ein Übersprechen. Im Laufe der Zeit magnetisieren die Schichten sich gegenseitig. Mhm.
Und auch das Erdmagnetfeld, das ist ja nun auch dauernd da.
Also magnetisch, man sagt Bänder im Idealfall 30 Jahre. Mhm. Keiner kann es garantieren.
Das nützt nein, 30 Jahre ist so, wäre in dem Fall WDR viel zu lange.
Aber ja, ich habe Videokassetten, ne? Die sind zu alt. Die sehen zwar beschissen aus heute, aber trotz,
dass das die Abspielgeräte für?
Das habe ich noch, ja. Gut. Ein Video 2000.
Ja, ich meine, wir haben ja mal eine Fernsehsendung gemacht über Dead Media. Mhm. Wir sind ja schon wieder mitten da drin. Also im Idealfall Magnetspeichermedien 30 Jahre, Disketten 5 bis 10 Jahre waren es damals, Festplatten, da sieht es ganz schlimm aus, 2 bis 10 Jahre. Weniger wegen der Magnetentmagnetisierung, sondern einfach, weil die Motore kaputt gehen und dann wird es teuer. Eine Platte, die liegt, liegt dann auch, also eine Platte, die einfach rumliegt, auch bei 30 Jahren, da kommt dann dieser Magneteffekt, dass die sind. Bei den analogen Bändern, bei analogen Tonbändern, das ist übrigens nicht so schlimm, die werden zwar matt nachher im Ton, aber analog ist da wesentlich toleranter oder das Ohr ist wesentlich toleranter als digital. Wenn da ein paar Bit fehlen, dann sind die Daten eventuell das ganze File verloren. Mhm. Deswegen ist digital in dem Fall viel empfindlicher.
Ja, aber
so, da warum das
gibt
Ganze
es ja jetzt? Sicherungsverfahren dafür. Ja. Also die sind ja doch hochredundant, die digitalen Daten. Ne?
Ja,
und
gut.
Die behalten die Qualität. Entweder sie haben die gute Qualität
oder sind weg.
Oder sind weg.
Ja. Also ein bisschen geht da nicht.
Was machen wir mit unseren Computern?
Also, ja, wir machen mit unseren Bildern, wollte man sich sagen.
Ja, Bildern.
Das,
wisst ihr, was die Nationalbibliothek mit den Bildern macht?
Die macht sie auf Mikrofilm, weil der wahrscheinlich 400 Jahre hält.
Die machen also keine digitalen Kopien auf Festplatte oder sowas, sondern die machen von den Fotos Auszüge in Schwarz-Weiß.
Ja.
Und zwar mit Farbfiltern.
Ja.
Die speichern das Schwarz-Weiß ab, weil das dann sehr, 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 sehr lange halten kann.
400 Jahre.
400 Jahre. Und dann, wenn sie das Bild wieder rekonstruieren wollen, muss das dann in eine Maschine rein, wo der Filter wieder rückwärts alles gemacht wird. Und dann kann man es digitalisieren für eine kurze Zeit.
Ja, ja, klar. Und die werden auch in Edelstahlbehältern unter Schutzgas gelagert.
Fürchterlich viel Arbeit ist das.
Ja gut, wir haben kein anderes Verfahren zurzeit. Ja. Ne? Aber
ich bin im Moment dabei, meine alten Bilder, weil die ja nun an Farbe verlieren und an Qualität verlieren, nach und nach, genauso wie meine Dias, zu digitalisieren. Da gibt es ja recht preiswerte kleine Geräte, die stoppt man da rein. In der Qualität sind sie auf jeden Fall besser als meine alten Bilder.
Man kann sie auch nachbearbeiten.
Ja,
genau. Auch die meisten Bildbearbeitungsprogramme haben sogar Automatiken drin, um dass ich den Farbverlust wieder auszugleichen.
Und die neuen Bilder, die ich mache, die sind sowieso digital. Mhm. So, und das heißt, ich habe dann alles in einem Format vorliegen. Ich habe alles auf meinem Rechner. Und dann?
Mhm. Man könnte doch eigentlich auch da wieder hinfahren, wo man war, und macht ein Foto neu.
Hey, cool. Ha? Muss halt noch die Zeit zurückdrehen, muss also eine Zeitreise auch
drin. Ja, ne? Und dann nimmst du deine Ehefrau mit, und die sieht dann jetzt ein bisschen anders aus, aber...
Ohne Worte.
Ohne Worte, ja.
Ich habe nichts gesagt.
Ohne Worte.
Okay. Also, wir haben mehrere Sachen, die wir da haben. Ah, die Papierbilder hat man nicht in der Flut. Und dann gab es.
Du kennst meine Schuhkartons nicht.
Alben.
Also, wenn jetzt Weihnachten steht, ja wieder vor der Tür. Denn wenn wir den dann reinlassen, liegen ja wieder Millionen von Fotoapparaten, digitalen unter den.
Wen lassen wir rein?
Weihnachten.
Dem Weihnachten.
Den Weihnachtsmann. Dem Weihnachten.
Den Coca-Cola-Man da.
Ja. Lassen den also rein und der legt dann die ganzen Fotoapparate unter den Weihnachtsbaum und dann entstehen plötzlich wieder Milliarden von Fotos. Das sind also Zehnerpotenzen mehr als zur Papierbildzeit, weil da musste man nach 30 Bildern den Film wechseln, man musste den weggeben, musste den wechseln lassen.
36. Oder 24.
Oder 24.
Ja. Oder 12 im Rollfilm.
Ja, oder eins im Mittelformat, ja. Gut, man musste die jedenfalls entwickeln lassen oder hat die selber zu Hause entwickelt. Die wurden auf negative wurden erstellt, es wurden positive erstellt. Die positive wanderten in den Fotokarton und dann gab es immer irgendwann eine Überraschungsparty, hat man rumgeguckt. Dann, ach, kannst du dich noch erinnern? Das war doch, ich weiß aber nicht genau wo und da müssen wir mal überlegen. Also die waren im Prinzip dann noch die Bildinformationen da, aber die Kontextinformation war weg. Die Negative wurden, wenn man ordentlich war, in einen Ordner abgelegt, schön beschriftet. Ich meine, bei den Bildern gab es auch noch was Positives. Es gab diese wunderschönen Fotoalben, die, wenn man heute reinguckt, so kitschig sind. Das ist schon wieder richtig schön. wenn das war der Urlaub 1930 oder sowas.
Die Negative wurden so schön in so Mappen reingeschoben.
Ja, und so. Die wurden dann auch beschriftet und hatte man da ein Ordnungssystem.
Ja.
So, und jetzt kommt mein Bürokrat.
Bei mir wurden die nicht beschriftet.
Die lagen dann in dem Karton. Ne? Und das gibt dann das Überraschungsparty, wenn man da reinkommt. Das ist ein
Unordnungssystem bei mir.
Ja, genauso sieht es auch heute auf den meisten Festplatten aus. Da werden dann die Fotos genommen von der Speicherkarte, die Hunderte, die draufpassen, werden auf die Platte gespielt. Man kann sie sich ja nochmal ansehen und kein Mensch findet die hinterher wieder. Man hat einen riesen Wust von digitalen Bildern.
CIM 1428 JPG.
Zum Beispiel.
Weißt du nicht, was das ist?
Das ist super. Also, na, ich kenne das Bild, ja. Meins heißt auch so. Meins heißt auch so, ja.
Ich habe auch so eins.
Ist die Lorelei.
Das in Dänemark, bei Blockhus am Strand.
Ist die Lorelei jetzt in Dänemark?
Ja, diese Bildnummer, die kam mir doch bekannt vor.
Okay, da haben wir jetzt schon ein Problem, dass die Bilder also irgendeinen abstrakten Namen von der Kamera kriegen. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Was ich empfehlen würde, ist einfach eine Ordnerstruktur anlegen, genau wie man es früher mit den Negativen gemacht hat. Auf der Festplatte eine Ordnerstruktur, wegen mir Bilder, Dänemark 2009, Oktober 2009 und im Juli war es 2009 und dann Lorelei von 1730. Einfach drauf und dann da die Bilder rein.
Aber das macht man doch, oder? Sowieso.
Es gibt Software, die mit den Kameras mitgeliefert werden, denen gehört dann die Kamera. Sobald man die anschließt, laden die alle Bilder runter, legen die unter eigene Dateien irgendwo ab und man findet die nie mehr wieder. Vor allen Dingen bereinigen die kleinen Chips nicht. Das heißt, wenn man nächstes Mal die Kamera anschließt, hat man nicht nur die Bilder, die man früheres Mal geladen hatte, die man neu gemacht hat, sondern die Bilder, die davor, von davor auf der Speicherkarte sind, hat man auch nochmal auf dem Rechner. Das heißt, man hat dann plötzlich das gleiche Bild 10, 20, 30 Mal auf dem Rechner, das kostet nur Speicherplatz und hat überhaupt keinen sittlichen Nährwert. Deswegen ist es besser, die manuell wirklich in Ordner abzulegen und die Ordner nach Thema und Datum zu benennen, damit man irgendeine Chance hat. Was in dem Ordner denn ist, ist relativ egal. Da können die ruhig sein mit den Funktionen, die Linux und Windows bietet, mit den sogenannten Thumbnails, also mit den kleinen Ansichten, kann man sich schon zurechtfinden. Eine andere Möglichkeit ist natürlich denn auch, wenn man die parat haben will, also nicht nur im digitalen Bilderrahmen. Das ist Geschmackssache, wenn man das haben will. Man kann sie auch wieder auf Papier bringen. Entweder man printet sie aus auf dem eigenen Printer, was sehr teuer ist, oder man gibt sie in ein Fotolabor. Man kriegt dann zu einem ganz kleinen Preis die Dinger wieder auf einem normalen Fotopapier, das dann auch eine ordentliche Qualität hat und das gut aussieht. Die kann man dann ja wieder digitalisieren, müsstest du jetzt sagen. Ne? Aber das hat man ja digital. Statt dem Negativ hat man eben das digitale Bild da liegen.
Machst du eigentlich noch Papierbilder oder lässt du das alles im Rechner?
Nee, ich mache überhaupt keine Papierbilder.
Ich auch nicht, ich mache keine.
Wir müssen ja noch was anderes. Wir haben ja angefangen mit der digitalen Demenz, mit der Vergesslichkeit der Daten. Das ist ja nicht nur, dass die Datenträger kaputt gehen, die veralten ja auch. Eine Festplatte von vor 15 Jahren kann man heute nicht mehr zum Laufen bringen, weil es Interfaces gar nicht mehr gibt. Wir haben über sowas ja mal eine Fernsehsendung gemacht.
Ich hab's noch.
Ein RL0 oder wie hießen die Dinger? Hast du noch?
Ja.
Also die normalerweise veralten die. Man hat dann als Normalbürger sowas nicht mehr, wenn man nicht so ein Museum hat, wie du es hast. Das heißt, man muss die Daten kontinuierlich migrieren.
Ich bin aber kein Ausstellungsstück.
Das hat keiner gesagt. Du hast Ausstellungsstücke.
Ja. Das heißt, ich muss sie laufend auf neue Datenträger umkopieren, damit ich sie auch weiterhin lesen kann.
Das kostet zwar Zeit. Irgendwann kostet das Kopieren mehr Zeit, als man braucht, um die Daten überhaupt, als ein Datenträger überhaupt lesen kann. Deswegen ist natürlich noch die andere Möglichkeit, einfach sich von Daten zu trennen, von Bildern. Also schlechte Bilder braucht man gar nicht erst aufzubewahren.
Nee, verwackelte Bilder und viel zu viel Arbeit.
Ja,
du musst ja alle Bilder durchgucken.
Ja. Warum knippst du die denn, wenn du die nie gucken willst? Dann brauchst du ja gar nicht erst zu knipsen, wenn du die nicht gucken willst. Ja,
habe ich so einen Zwang. Moment, die Philosophie ist ja anders. Ich habe es jetzt letztens wieder gemerkt. Da mache ich eben Bilder und versuche und mache. Und früher hat man ausgewählt, gewartet, geguckt, wann kommt denn jetzt, was weiß ich, die Welle, die Möwe oder was auch immer ich aufnehmen will. Und jetzt, ja, da probiere ich es einfach so lange, bis es geklappt hat. Guck mir es hinterher an. Aber die schlechten, ja, warum soll ich sie denn löschen? Auf der Speicherkarte habe ich Platz für 7000 Bilder. Ja. Warum soll ich sie löschen? Auf meinem RAID-System habe ich Platz für 5 Terra oder 4 Terabyte. Ja, warum soll ich die denn löschen? Das wird alles aufgehoben. Mhm. Und irgendwann suche ich etwas und da finde ich etwas und dann denke ich, oh, kannst du ja nehmen. Aber löschen? Nö, nie und immer nicht.
Naja, manchmal kann man schon was weglöschen.
Ja, manchmal also, könnte man,
das ist schon viel Blödsinn.
Ich behaupte, 20% der Bilder, die man macht, kann man einfach wegspeisen.
80.
Ja, früher war das ja auch noch ein finanzielles Problem.
Ja, ne? Ja. Aber heute
der nicht. Film hat Geld gekostet. Ich meine, ich habe Meterware geknipst aus diesem Grunde. Den habe ich in der Dunkelkammer immer eingeschoben, da in meine Kassette rein. Damit hatte man auch mehr als 36 Bilder.
Sondern jetzt ich kam sind wir aber ganz vom Thema abgekommen. Nö. Also, wie archiviere ich richtig?
Es gibt noch was, ja. Ich habe ja meinen Vorschlag gemacht. Es gibt noch was zu bedenken ist. Es gibt sehr viele Programme, auch in der Open-Source-Gemeinde, die Fotoalben erstellen. Sind alle wunderschön, schön und gut. Ich habe da meine Bedenken, denn die haben meist ein Ordnungssystem, dass, wenn das Programm nicht mehr da ist, findet man die Bilder nicht mehr wieder, weil die auch irgendwo, die Bilder liegen irgendwo. Firmen machen es übrigens anders. Die haben, also große, die Mediaunternehmen, die haben Bilddatenbanken. Und die nutzen was ganz anderes. Die nutzen die IPTC-Header. Jedes JPEG-Bild hat auch einen Datenheader drin. Wenn man in einem Bildbearbeitungsprogramm guckt, kann man sie Bildinformationen. Da steht dann drin, welche Kamera das war, welche
Datum.
Und da kann man auch dann noch Kommentare zu machen.
Und Geodaten können drin sein. Also
wenn die Kamera das kann, ja. Mhm. Da gibt es auch Datenfelder, die man frei beschriften kann, die man indizieren kann. Das ist allerdings eine tierische Arbeit, wenn man da ein paar tausend Bilder hat und will die beschriften, aber wenn man so einen ganzen Urlaub dokumentieren will, das wird sowieso nicht gemacht. Professionelle Firmen machen das, weil die auch dann mit den Bildern Geld verdienen wollen. Für einen Privatmann ist das an sich nur für die Bilder, die man wirklich ganz, ganz wichtig und wertvoll erachtet, da kann man das machen. Auch die Programme, die diese IPTC-Header auswerten, sind im Amateurbereich nicht so verbreitet, nicht so wie im professionellen Bereich.
Gibt sie denn irgendwie als Freeware oder Shareware?
Es gibt Freeware, die sowas kann, aber nicht automatisch durchsuchen. Man kann sich die anzeigen lassen, man kann sie manipulieren. Aber so ein Datenbank-Search, das machen die auch anders, die Datenbanken. Die schreiben die Daten, die Metainformationen, so heißt das denn, die schreiben die in Datenbanktabellen und die Bilder liegen dann irgendwo im Filesystem und in der Datenbank liegt dann nur ein Verweis, wo das Bild liegt.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, heißt digitale Fotos archivieren, aber richtig,
ja.
Eine eigene Ordnerstruktur, wo der Ordner beschriftet ist und dann möglicherweise die Bilder auch beschriften, diese automatischen Namen da wegmachen und sich nicht auf irgendwelche Programme verlassen und das möglichst gleich machen und was ich wirklich nicht für gut halte, gleich löschen. Das ist der richtige Ansatz, meinst du?
Das meine ich, ja.
Vielleicht sollte ich nochmal meinen Bildbeschrifter herausholen. Den hatte ich mal als Programm gemacht. Da konnte man ganz schnell, check, wurde automatisch das Bild geholt, wenn man so einen Film quasi voll hatte, also so ein Digital-Ding voll hatte. Ganz schnell hintereinander tschuk, draufdrücken und da war das Ding beschriftet.
Vielleicht sollst du mal einen schreiben, der sich das Bild ansieht und dann eine kurze Beschreibung des Bildes als
Name
verwendet.
Genau.
Das wäre mal eine Software-Innovation. Da hast du ja noch was zu tun,
Wolfgang. Da denkt man ja drüber nach.
Ja. Heinz, schönen Dank für dieses launige Gespräch. Ich denke, es sind ein paar Denkansätze dabei rumgekommen und die Leute, die draußen sind, wenn die Ideallösung haben, dann schreibt uns doch einfach mal oder kommt ins Forum und präsentiert dort eure Vorschläge.
Und können wir schon fröhliche Weihnachten sagen?
Nein,
das dauert noch 4 Wochen.
Sei nicht so ungeduldig.
Aber man kann doch im Advent auch schon mal so darauf hinweisen.
Du Nikolaus, jetzt ist doch gut.
Es wird wahrscheinlich wieder am 24. Dezember Heiligabend sein.
Echt?
Ja. Denke ich mir.
Tja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Meine Schuhkartons sind immer noch voll mit Bildern. Ich muss die immer noch einscannen. Ich werde es auch tun, weil ich möchte. Ja, weißt du, es ist ja so eine Geschichte. Wenn ich die Bilder irgendwo in Kartons habe, dann sind sie da drin. Und Karton rausholen ist was anderes, als wenn ich irgendwo an mein Media Center gehe und sehe mir die Bilder an, die bei mir zu Hause im Netzwerk liegen. Das ist einfach, da kann man schon mal sagen, hier guckst du so und so, das und das, ach, wie war das und so und du kannst reinzoomen und ändern und vergleichen, das Jahr zurück, ich habe sie ja schon in Ordnern, die nach Jahren sortiert sind und nach Orten sortiert sind, nicht alle, nicht anständig, nicht sauber, viele doppelte, okay, da suche ich eigentlich noch ein vernünftiges Programm, was wirklich die doppelten Bilder raussucht und mir nicht dann die löscht, die einmalig da sind. Muss ich mal sehen, aber dazu brauche ich natürlich Zeit.
Ja.
So, nur das Problem ist
wirklich. Du wirst nie mehr haben, glaube ich, dafür.
Ja, das Problem ist wirklich, die Sache up to date zu halten und sicher zu halten. Denn wenn ich irgendwann alle meine Sachen, alle Daten, alle Briefe, alles im Rechner habe und der kackt ab und nimmt meine Daten mit ins digitale Nirvana, dann wer bin ich dann noch? Na gut, dann komme ich vielleicht wieder zu meinem Ich zurück. Oder?
Nimm die Platte doch mit.
Oder?
Hast du dabei, wenn du wiederkommst?
Ja. Es könnte ja auch sein, ich gebe mich einfach als Arbeitgeber aus und kann quasi ohne Legitimation, ohne eine persönliche Identifikationsnummer erhalten und ohne, dass ich eine Betriebsnummer oder einen Gewerbeschein vorweise, dann bekomme ich Zugang zu einem Teil der Bewerbungsunterlagen, die bei der BA Jobbörse vorliegen. Ja, und da kann ich da einfach ganz locker...
Meine Bewerbungsanlagen zum Beispiel, die kriegst du dann zu sehen.
Ja, oder meine, die ich vergessen habe. Ich will ja gar nicht deine haben. Du bewirbst dich ja nicht. Hätte ja auch keinen Sinn. So, und da stehen dann Sachen drin wie Adresse, Telefonnummer, Geburtsdaten, Zeugnisse, Lebenslauf.
Also von Fremden auch.
Von Fremden, natürlich, ja. Du brauchst dich nicht zu legitimieren bei der BA Jobbörse. Du musst dich nur als Arbeitgeber anmelden. Du musst keine...
Hast du das mal ausprobiert?
Sage ich dir nicht. Du musst keine Legitimation haben, nachweisen, dass du selbstständig bist, dass du Arbeitgeber bist.
Jetzt lügst du aber, oder?
Nein. Das sind ganz klar Sachen, die nachvollziehbar sind. Und es gibt einige Kollegen, die haben es ausprobiert und es ist definitiv wirklich so.
Also nochmal, Bundesarbeitsagentur, du wählst dich da ein,
ja,
du wärst Arbeitgeber.
Ja.
Und du würdest doch gerne mal die Bewerbung eines Herrn Müller mal X.
Dann bekommst du eine persönliche Identifikationsnummer.
Aha.
Als Arbeitgeber. Ohne dass du nachweisen musstest, dass du ein solcher bist.
Mit dieser ID, was mache ich damit?
Dann kannst du dich einwählen und bekommst Zugriff auf...
Alle?
Ja, ob alle, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind das einige Tausend, die da im Zugriff sind. Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Zeugnisse, Lebenslauf und so weiter und so weiter.
Und das ist ernst gemeint.
Das ist ganz ernst gemeint. Ja, es ist traurig gemeint.
Nee,
das
ist
so etwas. Ja, das ist so etwas überhaupt.
Heute noch?
Ja, das letzte Mal verifiziert worden ist es am 29.10. Gut, heute, wir produzieren heute am 2.11. Ja, die Sendung kommt etwas später. Also von jetzt abgesehen ist es im Grunde genommen gerade mal 4 Tage alt.
Also wenn da die Arbeitsagentur unsere Sendung hört, dann ist es ja bald geschlossen, das Loch.
Ich hoffe, ja. Eigentlich müsste man da vorher, aber ob die das überhaupt wollen. Es sind ja übrigens knapp 3,8 Millionen Profile von Bewerbern und Stellenangebote von über 55.000 Arbeitgebern da drin gespeichert. Stell dir mal vor, 3,8 Millionen Profile. Das
3,8 Millionen
das sind
Adressen?
Datensätze mit Lebenslauf, mit allen.
Oh, das ist ja was ganz Feines.
Finde ich doch,
ja? Ja.
Haben die doch nett gemacht. Ich meine, da kann man doch die Adressenhändler nur beglückwünschen und sagen, Leute, greift zu, so schnell kriegt ihr das nie mehr wieder.
Ich habe hier etwas, was eigentlich sehr stutzig macht. Denn das US-Verteidigungsministerium gibt Open-Source-Code frei. Mehr als 1 Million Zeilen Quelltext geöffnet. Nochmal, das US-Verteidigungsministerium gibt Open-Source-Code frei.
Können wir denn dann jetzt...
Jetzt frage ich mich, das US-Verteidigungsministerium hat erneut große Mengen Quellcode unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Eine Agentur des Ministeriums hat mehr als 50 Applikationen mit über 1 Million Zeilen Quelltext bereitgestellt. Jetzt frage ich mich, warum? Was hat das Verteidigungsministerium
damit zu tun? Das ist die neue Offenheit, die Obama versprochen hat. Und das versucht er damit jetzt auch wahrzumachen.
Ja, das steht auch hier, dass die neue Offenheit damit demonstriert werden soll, die dem Ministerium unterstehende US Defense Information Systems Agency, die DISA, hat ein von ihr entwickeltes System zur Personalverwaltung unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht, berichtet die Computer World. Also ich weiß nicht, was da sonst noch für Open-Source-Programme da angeboten werden von dem US-Verteidigungsministerium. Auf jeden Fall, das klingt gut und klingt sehr offen. Habe ich von einem deutschen Verteidigungsministerium noch nie gehört, dass die einen Source-Code, Open-Source-Code ins Netz stellen würden, vielleicht mit so einem Lehrgang über Kalaschnikows oder so.
Naja, das ist da, ist da ja auch nicht drin. Also es ist schon erstaunlich, dass sich da in den USA wirklich etwas tut und Obama hat ja, nachdem er nach seiner Wahl erstmal Prügel bekommen hat von seinen Parteikollegen und seinen Gegnern, sich so ganz langsam ein bisschen zurückgezogen und mittlerweile dreht er aber wieder auf und macht Sachen wahr, die er vorher versprochen hat. Aber du hast gerade von Open Source gesprochen. Ich wollte mal über Ubuntu sprechen.
Ja, bitte.
Ubuntu ist neu auf den Markt gekommen vor 2 Wochen etwa, die neue Version.
Ja, 9. die neue Version.
1.0, ja. Und da hat man wohl einen großen Schritt gemacht. Da hat einen Kernel 2.6.3.1.1 und da sind vor allen Dingen so Verbesserungen im WLAN-Stack und Bluetooth-Unterstützung und X4-Dateisystem mitgebracht. Dieses neue Dateisystem übrigens, das sagt, dass man die alten Versionen nicht einfach upgraden kann. Naja, man kann, aber dann wird natürlich auch das Dateisystem nicht geändert und nicht auf das Neue installiert. So, das heißt, es macht absolut Sinn, dass man da ein neues Betriebssystem drauf spielt. Da gibt's viele Leute, die so im Linux-Bereich arbeiten, auch bei Windows, die merkwürdige Partitionen auf ihren Platten haben. Also grundsätzlich sollte ich mal sagen, dass es absolut Sinn macht, wenn man eine kleine Partition, 5 oder 10 Gigabyte, von mir aus auch 15, hat, wo man das Betriebssystem drauf hat. Damit kann man booten und dann hat man auf einer oder mehreren anderen Partitionen eigentlich die Programme und die Daten, mit denen man arbeitet. So, und ich kann diese Boot-Partition, die kann ich neu formatieren, die kann ich ein neues Betriebssystem und so weiter, ohne meine Daten kaputt zu machen. Das macht wirklich absolut Sinn. Aber das nur mal so ganz am Rande.
Wie groß ist es denn, das, was ich runterladen muss? Ubuntu.
Oh, ich weiß es nicht.
Das ist schon ein Gigabyte mittlerweile.
Ja, mit allen drum und dran, ja. Du darfst nicht vergessen, da sind ja viele Programme auch dabei. Das heißt also, OpenOffice.org liegt dabei, die neue Version, die 3.1.1. Dann der Firefox ist dabei, auch in der neuen Version, in der 3.5.3. GIMP ist dabei, dieses GIMP-Bildverarbeitungsprogramm. Die haben übrigens in der letzten Version ziemlich Mist gebaut. Wenn ich das letzte Fenster schließe, dann schließe ich auch GIMP. Also sowas Doofes. Und die ganzen Funktionen, die haben sie da von diesem kleinen Kontrollcenter weggenommen und haben sie dann darüber geschoben auf irgendein Bild, was du aufmachst. Naja.
Vielleicht machen sie das alles wieder rückwärts.
Es kann nicht immer so sein, wie ich es mir am besten wünsche. Die GIMP-Version, die dabei ist, ist die 2.6.7. Dann setzt man auf GNOME und da gibt es also eine ganze Menge Sachen dabei. Der iTunes-Klon Risenbox ist ebenfalls dabei. Diese 0.12.5-Version davon, also noch eine Nuller. Läuft aber und soll wohl so ganz vernünftig laufen, wie ich bisher
iTunes
gehört habe.
Ja. Man macht doch keinen Linux, man nimmt doch kein iTunes.
Manch einer möchte doch mal über den Tellerrand gucken.
Manch einer möchte doch mal von Apple abgehört werden, oder?
Na, das ist dann die Frage, ob du damit abgehört werden kannst. Also da gibt es eine ganze Menge interne Papiere dazu oder Informationen. Ja. Da ist das wohl nicht so sehr möglich, wie man das eigentlich
denkt. Denn das iTunes bei Windows, das weiß man ja, dass Apple da reinguckt und lässt sich da so mal einiges zeigen. Ging jetzt um, dass man, dass jemand, der Spiele in den Apple reintut, dass der einen Fleck gesetzt hat und guckte, ob das iPhone geknackt ist. Kann man ja, kommen wir später mal drauf.
Und das, du meinst Jailbreak.
Jailbreak, ja. Und das wurde gemeldet. Und dann hat man gesehen,
gemeldet
an den Spielehersteller, ist gejailbreakt und so weiter und so weiter. Und dann hat man geguckt, der hat das Spiel geladen.
Ja.
Und dann hat man ein bisschen gewartet und dann hat man nachgeguckt, hat er denn anschließend vielleicht das wieder gelöscht und dann gekauft? Und es waren einige Hunderttausend, die es geladen haben und keiner hat es gekauft danach.
Ich glaube 80% oder sowas, ja?
Nee, keiner hat es gekauft.
Ich finde ja.
Jetzt vermutet man, dass das alles sowieso, die das Spiel überhaupt nicht haben wollten.
Eine perfide Sauerei, was da passiert. Die Highscores werden automatisch an die Entwickler geschickt. Ja. Ohne dass du als Benutzer etwas weißt. Also ich weiß nicht, in welcher Welt sind wir denn eigentlich? Moralvorstellung aller, ich hätte fast das gesagt, wo ich drauf sitze. Naja.
Und der Daumen geht nach oben.
Jawohl, und Kinder, bleibt anständig, lasst euch nicht gängeln, sagt der Hardware-Industrie so nicht und kauft irgendwelche Dinge, wo ihr frei bleibt.
Und einen schönen Advent feiern. Schöner Advent und Zicke-Zacke.
Und Christmas. Immer ein Bit übrig behalten.
Christmas.
Nein, ein Bit.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.